Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zwei-Welten-Podcasts mit mir, Samuel, und dir.
Ja, der Lukas ist auch wieder dabei.
Hallo, der Lukas ist auch wieder da.
Das ist unser typisches Hallöchenspruch, so, ne?
Das finde ich schön.
Der Lukas ist auch wieder
dabei. Das ist toll, in der dritten Person von sich zu sprechen. Der Samuel ist auch froh, da zu sein.
Ich bin auch da.
Genau,
du Lukas, bist da, schön, ich bin da, wir sind da. Wunderbar. Let's go.
Leben zwei Welten, keiner wirklich kann.
Über was reden wir denn heute? Lass uns mal direkt einsteigen.
Siehst du, ich wollte dir jetzt lang und breit mein Wochenende erzählen, aber das habe ich dir gestern erzählt. Heute ist Montag und wir haben gestern, während ich gefühlte 28 Stunden nach Hause gefahren bin, es waren 5, aber es hat auch gereicht, schon telefoniert.
Eine Stunde habe ich, hätten wir eigentlich auf Recording drücken können, dann hätten wir das Telefonat aufnehmen können, wäre eigentlich eine perfekte Podcast-Folge geworden. Vielleicht sogar.
Wir müssen effektiver werden.
2 in 1.
Der Sound wäre kacke gewesen im Auto. Das ist nicht so gut.
Du, wo warst du denn? Sag mal.
Okay, ich war in Mannheim.
Ja.
Aber mehr. Okay, wir reden über. Wen es interessiert, der kann uns ja fragen. Was?
Nee, sag nach so ganz kurz, 2 Sätzen.
Ja, ich war am Wochenende in Köln, das war richtig cool erst. Da war von Insulet und Dexcom. Das sind ja quasi 2 Medizintechnikfirmen, wo ich als Markenbotschafter mit unterwegs sein darf. Also ich habe quasi diese.
Die Pumpe.
Und den Sensor als Diabetiker. Genau. Und die haben so ein erstes Community-Event in Deutschland gestartet, wo von Kiel bis Bodensee die verschiedensten Leute zusammengekommen sind. Alles halt Menschen mit Diabetes, wo wir über Fragen, Probleme, Sorgen, Nöte, Anregungen, was auch immer, da gesprochen haben. Das fand ich echt cool. Das gab es bis jetzt nur im internationalen Kontext. Mhm. Und auch internationaler Content, genau. Mhm. Und das jetzt auch so nach Deutschland, hoffentlich bald auch Österreich und Schweiz zu holen und die Leute da mitzunehmen.
Ja, sehr cool.
Ein Satz dazu, warum das so wichtig ist, finde ich. Es gibt ja 400.000 Typ 1 in Deutschland. Das klingt erstmal viel, so eine Zahl. Das ist aber eine Stadt. Das ist nicht so viel auf die ganze Fläche verteilt. Das bedeutet, in der Regel zu 95% bist du, wenn du Typ 1 Diabetes hast, in deinem Umfeld der Einzige. Oder die Einzige.
Ah ja, okay. Mhm.
Und das ist halt scheiße. So, wäre ich kein Musiker, würde ich auch niemanden in meinem Umfeld kennen, der Typ 1 Diabetes ist. Oder wäre ich nicht so viel unterwegs und würde so verschiedene Leute treffen.
Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil man fühlt sich dann ja auch so alleine gelassen, ne, mit den ganzen Themen.
Ja, und viele kriegen es ja so während der Schulzeit und das ist halt auch hart oder als Kinder und so. Mhm. Und dann bist du ja immer so der halt irgendwas Komisches hat. Ne? Ich kenne das selber aus meiner Schulzeit.
Ich habe mir auch mal gedacht, in dem Zusammenhang, eigentlich bräuchte es viel mehr so Selbsthilfegruppen in dörflichen und kleineren Regionen oder generell in Kleinstädten und so weiter. Ich meine, es gibt es ja in Großstädten, aber eigentlich müsste es für jeden Bereich irgendwie, der lebensherausfordernd ist, immer so eine Art Selbsthilfegruppe ist. Das ist ja nichts Schlechtes so, von wegen, alle sind krank und so, sondern da kommt man ja mit Leuten zusammen, wo man einfach merkt, boah, ich bin nicht alleine hier in dieser Runde. Und das müsste es eigentlich für alle möglichen Themenbereiche mal geben.
Ja, das macht so viel. Und ich meine, so auf einem richtig krass dörflichen Kontext ist vielleicht auch online eine gute Möglichkeit. Mhm. Obwohl ich sagen muss, sich dann auch zu sehen, ist so viel mehr wert. Ne? Du hast ganz andere Möglichkeiten, einfach so sich zu begegnen und über Sachen zu reden und abends bei einem Getränk einfach nochmal so drüber zu reden, wie läuft der Zucker bei dir? Naja, auf jeden Fall. Genau.
Weißt du, was ich in dem Zusammenhang gerne auch hätte als Selbsthilfegruppe? Nämlich so Freikirchenaussteiger. Also ich bin jetzt so eine Gruppe von Leuten, die eben da voll krass geprägt sind von klein auf und dann plötzlich fangen sie an zu dekodieren und hinterfragen diesen Glauben und dann mal zusammen. Ich meine, es gibt so Plattformen auf Instagram, das weiß ich, es gibt so Freikirchenausstieg und da irgendwie einen gesunden Umgang mit zu finden, das alles einzuordnen, die eigene Geschichte zu sortieren, die Geschichten anderer zu hören. Das fände ich irgendwie mega. Ich hätte voll Bock, vielleicht sowas online aufzubauen, wo am Ende dann 5000 Leute in einem Zoom-Call sind.
Aber genau, online, aber entkoppelt von Social Media.
Mein Eindruck ist,
ich sehe ja auch so diese freie Kirchenaussteiger-Bubble oder Leute, die das machen. Social Media funktioniert natürlich Polarisierung. Und oft wird da so krasses Statements reingedroppt. Wenn du die Leute kennenlernen würdest, würdest du denken, naja gut, das ist halt ein Satz, den hast du zusammengedampft aus deinem ganzen Leben und die meisten Leute sind ja da gar nicht so radikal. Genau, also
Ja, es geht mir nicht darum, um Kirche zu bashen, sondern es geht mir darum, um Glaubenssätze zu einzuordnen und zu dekonstruieren. Und zwar in einem vernünftigen und sinnvollen Rahmen, der heilend ist und nicht, wir hauen drauf und machen jetzt genau das Gegenteil von dem, was wir gelernt haben, sondern versuchen einen gesunden Umgang, das zu integrieren, damit es ein Teil von uns, ein gesunder Teil von uns bleiben kann, vielleicht.
Vielleicht laden wir mal jemand ein, der Freikirchenaussteiger.
Ja, wir müssen sowieso mal wieder ein paar Gäste einladen.
It's my part.
So, aber jetzt, genau, und dann, achso, ich will zum Thema kommen, nicht, dass wir jetzt hier 15 Minuten lang die Leute,
okay,
die zuhören,
auf,
jetzt
genau,
nerven, was wir hier am Wochenende gemacht haben.
Wir bräuchten mehr Begegnung, so.
Ja, genau.
Punkt. So, yes. Dann Samstag war ich, und da hast du mich tatsächlich inspiriert, Lukas, in Mannheim, in der Pop-Akademie, Heilige Hallen. Das ist ja quasi eine Ausbildungsstätte für Popmusik. Und es führt dann auch zu unserem Thema.
Yes.
Popmusik.
Sehr gut.
Und dort gab es quasi eine Ausschreibung von einer Initiative, die hieß Credo Collab.
Yes.
Und da wurde das Glaubensbekenntnis, ne? Ich glaube an Gott den Vater. Und da wurden verschiedene Artists eingeladen, sich einen Satz, ein Wort rauszunehmen aus diesem Glaubensbekenntnis, was wir irgendwie so in Kirchen kennen, das zu vertonen und einen Song dazu zu schreiben. Und da war so ein Preisausschreiben und du hast mich einen Tag davor darauf hingewiesen und genau, dann war ich mit da.
Hast du noch eingereicht einen Song?
Habe ich noch eingereicht, genau.
Was hast du eingereicht für einen Song?
Ich glaube, ein Stückchen Himmel.
Ach, der jetzt rausgekommen ist.
Genau.
Ach, siehst du mal. Ja, witzig. Und du hast gewonnen. Du warst ein Teil der Zweitplatzierten, kann man sagen.
Richtig, genau.
Ja, mega.
Der Song ist halt jetzt schon draußen. Ich glaube, das war ein bisschen die Herausforderung für das System. Ja. Ich habe das System gecrashed. Ja. Genau, aber habe trotzdem da, ich habe eine Schallplatte, habe ich. Warte, die, wenn ihr jetzt, nee, ich kann jetzt nicht weg, weil da geht das Auto schon weg. Aber ich habe so eine Schallplatte, stellt sie euch vor.
So ein kleiner Preis.
Voll ja, cool. Genau.
Ah, sehr
das
schön.
War schön. Und genau, da waren ganz, ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen da. Zum Beispiel der Jonas, der Johnny vom Dahl, die Diana Esserix. Noch viel, viel mehr. Johannes Falk war da, habe ich mich sehr gefreut.
Urgestein der
Kirchenmusik. Ist er noch gar nicht, aber der Kirchenmusik, ja. Oh, das will er nicht hören.
Der Kirchenmusik. Will er nicht hören? Vielleicht können wir mal mit ihm mal quatschen. Das würde mich auch mal, also wenn wir ihn mal hier einen Podcast kriegen, das finde ich mega.
Ja, das ist bestimmt möglich.
Das finde ich mega, mit Johannes Falk mal zu sprechen. Über seine Musik. Und seinen Weg. Weil ich kenne ihn ja noch, seitdem er bei Gracetown war.
Oh ja.
Also da bin ich ja abgefahren bei Jesus House und so. Und dann gab es die Gracetown Band. So. Und da war er ja auch mit Sänger dabei und da habe ich gedacht, boah, das wäre so ein Träumchen von mir, da selber mal mitzuwirken, so in der Band oder so. Oder in der Größenordnung mal zu spielen. Ja,
war,
und da ist er mir aufgefallen.
Krass. Das hat mich auch krass geprägt in meiner Jugend. Gracetown.
Und ich kenne auch noch einen Song von denen. Von Jesus House.
Welchen?
Jetzt ist unsere Zeit. Oh,
yeah. Yeah, yeah, yeah.
Das ist unsere Zeit. Oh.
Und dann, wir können jetzt Johannes Falk.
Und weit.
Johannes Falk, wie heißt es? Fan-Block einführen. Also das 360-Grad-Album hat mich komplett gekriegt.
Ja, tatsächlich auch. Da gibt es einen Song drauf, den ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Alles, was ich bin ich durch dich.
Ja, genau. Alles, was ich bin ich durch dich.
Stark, stark, stark.
Alles, was, ja, genau. Also, ja, tatsächlich. So, also, ich bin jetzt kein Fan, aber ich bin aufmerksamer Verfolger gewesen von dem, was er so gemacht hat.
Das, weil ich finde, der hat was gemacht, das hat niemand anders gemacht. Das war einzigartig. Und das finde ich sehr stark.
Also ich sehe schon, unsere Podcast-Folge nimmt hier jetzt ganz viele Auswüchse an.
Ufertreibt
auf jeden alles. Fall, du bist zweitplatziert gewesen. Ich habe auch mitgemacht. Ich habe leider nicht gewonnen bei diesem Credo-Collab.
Das ist sehr schade.
Ist nicht, ja, aber es ist auch nicht schlimm, weil ich wäre auch gar nicht nach Mannheim gekommen. Die 600 Kilometer wäre ich, glaube ich, nicht gefahren. Oh, guck mal, wer wird denn jetzt hier angerufen?
Das ist auch lustig.
Mal gucken, lassen wir alles drin.
Ich glaube, das ist nicht drauf.
Diese Folge...
Die ist wild.
Ah, es hat gerade, also das Telefon hat gerade.
Ja, mein Bruder hat gerade angerufen.
Ah, siehst du mal. Dieses Mal werde ich die Folge einfach nicht schneiden. Ich lasse es einfach so durchlaufen. Das mache ich jetzt.
Ja, weil es halt so special ist. Okay.
Genau.
Wir cutten jetzt unseren Intro-Part. Oder möchtest du noch sagen, was du am Wochenende gemacht hast?
Gut. Wir starten mal.
Gut, damit es nicht zu einseitig wird. Okay, ich habe letztes Wochenende eine Veranstaltung moderiert im Rahmen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Und da waren ganz viele Hauptamtliche und Interessierte da und wir haben über das Thema Popularmusik als bisschen aha. Denkpause. Popularmusik als missionarische Chance gesprochen. Und ja. Das fand ich so ein Titel, der ist auf jeden Fall streitbar. Und ich habe dann eine Podiumsdiskussion moderiert, durch den ganzen Tag moderiert. Mhm. Und wenn du moderierst, ne, und es sehr gut machst, finde ich, oder wenn du in der Rolle des Moderators bist, dann sagst du ja deine Meinung nicht. Zumindest.
Hätte ich auch eine andere Meinung, egal. Ja.
Ich verstehe mich zumindest als Moderator, jemand, der dazwischen steht, der natürlich auch eine Haltung hat, ne? Und vielleicht bei der einen oder anderen Sache schon ein bisschen lenkt. Aber ich bin kein Diskussionspartner, weil ich finde.
Ja, du darfst ja keine Seite schlagen in dem Sinne.
Genau, ich schlage mich auf eine Seite. Und ich finde, das steht mir einfach auch nicht zu, weil ich.
Ah ja, okay.
Ich würde schon sagen, ich bin ab und zu mal so, hatte ich die Versuchung, meine Punkte da reinzubringen. Mhm. Ne? Ich habe ja auch mal, wenn ich als Künstler unterwegs bin, habe ich auch meine Geschichten und meine Statements und so. Mhm. Aber das einfach mal nicht zu machen, hat mich schon herausgefordert. Auf jeden Fall, weil das da so war, dachte ich, jetzt hier heute reden wir nochmal über das Thema Popularmusik als missionarische Chance. Und was dazu kommt, darüber habe ich ja auch meine Bachelorarbeit geschrieben. So Verkündigungspotenzial quasi von christlicher Popularmusik im Vergleich zu säkularer Popularmusik. Und da würde ich dich mal als allererstes fragen, das ist ja schon ein Riesenstreitthema. Was ist denn für dich Popularmusik?
Also im kirchlichen Bezug nicht das, was die Orgel macht, um es zu verneinen, was es nicht ist. Also vielleicht ist es eher besser, heranzugehen, was es nicht ist, als es genau zu definieren, weil so genau kann man das ja eigentlich nicht definieren, was es jetzt. Also ich würde im Grunde genommen schon sagen, dass es eher was ist, was sich an einem moderneren Musikwesen orientiert, als sich klassischer Orgelmusik und Bläsertruppe und so weiter orientiert. Also für mich gehört dann schon einfach modernere Instrumente dazu, wie auch tatsächlich, dass Drums dabei sind, vielleicht ein bisschen ausbalancierter, nach vorne gehender, bisschen mehr Druck hat und was man eben nicht unbedingt nur akustisch abrufen kann. Also, also nicht so unplugged.
Technik, was dazugehört, Mikrofonierung und so. Interessant, weil das ist ja jetzt erstmal, finde ich, eine rein musikalische Einordnung.
Richtig.
Die GEMA zum Beispiel unterscheidet ja auch zwischen E- und U-Musik, ne? Ernsthafte oder ernste Musik und Unterhaltungsmusik. Das kann vielleicht auch so eine Trennlinie sein.
Mhm.
Ich würde tatsächlich Popularmusik eher als das Populäre, also das, was wo viele Leute damit erreicht werden oder was viele Leute Populus. Einfach cool finden.
Genau, Populus, lateinisch aus, ne? Das Volk, also was volkstümlich oder was die Mehrheit erreicht vielleicht.
Genau, und deswegen ist für mich alle populäre Musik, wenn Michael Patrick Kelly in einer Arena vor 10.000 Leuten spielt, ist es populäre Musik.
Ja, oder das sehe ich auch so.
Wenn im Fernsehgarten Rums-Bums-Schlager kommt, dann ist es auch populäre
Pop-Schlager.
Musik. Pop-Schlager. Genau. Oder, tja, Jazz, kann man sich drüber streiten, gibt es aber auch.
Ja, Michael Bublé.
Genau. Und jetzt gibt es ja schon auch Musik, wenn wir jetzt zum Beispiel an so Musical oder so Orchestersachen, was auch viele Leute noch erreicht. Aber ich würde sagen, dass all das, von dem wir gerade gesprochen haben, findet in der Kirche nicht so statt, ne? Also, was ist Kirche, ne? Also, ich sag mal jetzt in den traditionellen Kirchen, ne? Evangelische Kirche oder katholische Kirche, dass schon dieses Traditionelle und gekoppelt an die Orgel, ne? Es gibt schon auch so zwei, drei Acts, die Orgel populär gemacht haben, aber das ist zumindest, die spielen die nicht so, wie sie in der Kirche gespielt wird.
Mhm.
Okay, also irgendwie all das, was uns im Alltag begegnet, ist irgendwie populäre Musik, finde ich. Und da begegnen wir mega selten, ich weiß nicht, wie es dir geht, das, was ich oft in Kirchen höre.
Ja, also christliche Inhalte meinst du zum Beispiel?
Ich weiß auch noch im Musikalischen, aber ja, inhaltlich können wir auch noch drüber reden.
Ja, also kirchlich auf keinen Fall. Also wenn wir jetzt bei der Landeskirche sind, ich habe ja einen Hauskreis mit zwei Pastoren der evangelischen Landeskirche da drin. Und die sprechen ja dann unter anderem auch mal, was in ihrer Kirche so los ist. Das finde ich total interessant und total spannend. Mhm. Und die haben letztens aber auch gemeint, naja, sie sind ja, also grundsätzlich, wenn die auf Synoden sind, ne, also wenn die sich so zusammentun und so weiter und dann auf...
Synode ist sowas wie der Bundestag für die Kirche. Vielleicht.
Genau. Ich glaube, das gibt es ja noch in kleineren Verbänden und es geht dann immer in Gremien, immer zusammen größer und zusammenfassender und so. Und da ist schon eigentlich der allgemeine Sprech, dass die sich öffnen wollen und müssen irgendwie, aber auch wollen vor allen Dingen, hin zu neuen musikalischen Formen.
Mhm.
Also das ist schon ganz klar da, weil hier so ein, der Kollege da, der guckt mich halt auch immer so an, weil ich ja auch Musiker bin so. oder ein Teil meines Herzens schlägt auch für die Musik. Mhm. Und er denkt halt so, ja gut, Lukas, wenn du halt irgendwie mal auch kirchlich arbeiten wollen würdest, wäre das ja eine Idee, dass du dann diese neuen Formen mit hier hineinträgst. Und er denkt dann zum Beispiel so an Bandgründungen. Also, okay. dass man in Kirchengemeinden jemanden hat, der zum Beispiel Jugendbands vorantreibt oder sowas, mhm. projektartig. Ne? Mhm. So, und das... Also ich glaube, die Bereitschaft ist da, sich zu öffnen, weil auch ganz praktisch, die Leute sterben halt irgendwann aus, die Orgel spielen können. So, also man muss mal drastisch so sagen. So, also, und irgendwann gibt es halt keine, die nachrücken. Und genauso wie Pastoren jetzt schon drei Kirchengemeinden bedienen müssen, in einem und nicht mehr nur einer, also ein Pastor, eine Kirchengemeinde, sondern irgendwie ein Pastor und gleich fünf Kirchengemeinden ungefähr. So ist es ja mit dem Organisten auch, und der kann aber nur an einem Sonntag an einer Orgel spielen. Also müsste man überlegen, wie öffnet man das, den ganzen Rahmen, dass so ein Sonntagsgottesdienst überhaupt noch funktioniert.
Das ist interessant. Also zum einen, klar, das demografische Problem, aber das könnte man ja sagen, zum Beispiel, ne, nächste Erfahrung ist ja die Landeskirche in Sachsen. Da bilden die halt auch noch Kirchenmusiker aus, die als Hauptinstrument Orgel haben. 2026.
Ja. Okay, aber das ist ja okay. Also, und das, glaube ich, wird auch nie aussterben. Also das wird immer ein Teil der Kirche bleiben. Mhm. Aber ich glaube, dass es sich einfach wirklich als ein Teil dann irgendwann zukünftig etabliert und nicht als der Haupt-Main-Part.
Genau, und das ist halt die Frage. Also ich nehme da schon... Das ist sicherlich in anderen Teilen von Deutschland viel entspannter, ne? Und gerade in Norddeutschland ist es wahrscheinlich entspannter als vielleicht im Süden oder im Osten. Meine mutmaßliche Vermutung. trotzdem erlebe ich schon noch viele Kräfte, die sich dagegen sperren. Und ich frage mich, was der eigentliche Grund ist. Weil, also Stilistik kann man ja mögen oder nicht mögen. Man kann ja sagen, okay, im Gottesdienst, wie du es gerade gesagt hast, findet halt das statt und das statt und das statt. Aber ich habe es eher noch so erlebt, auch jetzt gar noch gar nicht so lange her, dass vielleicht einmal alle paar Wochen die Jugendgruppe, bei uns hieß das junge Gemeinde sozusagen in der Kirche, mal ein so ein Lied spielen durfte von ihrem Repertoire, was sie hatte.
Noch so ein bisschen.
Dann bist du da halt angerückt zu 30 oder wie viel wir waren, haben einmal gespielt und das war's. Und sonst findet halt so 90% Orgel statt. Und dann auf der anderen Seite die große Frage, warum kommen keine jungen Leute mehr in Gottesdienst? Und ich finde, da liegt ja so vieles einfach auf der Hand, warum Leute nicht kommen. Oder ich finde so zum einen Partizipation, ne? Wenn du es etablieren würdest, dass du Band gründest, wie du es gerade gesagt hast, oder dass du schaffst, dass junge Leute oder Menschen, die einfach andere Stilistiken mögen, so sich mit einbringen können, ne? Dann sind die auch automatisch da. Ne?
Ja.
Und zum anderen ist es ja auch das, was inhaltlich viel mehr andockt. Also wenn ich jetzt auf dem Michael Patrick Kelly Konzert, weil ich da letztens war, hingehe, dann spricht es mich einfach inhaltlich viel oder musikalisch viel mehr an, sodass der Inhalt für mich viel stärker wirken kann als vielleicht andere Dinge, die inhaltlich auch stark sind, aber die musikalisch für mich nicht so transportiert werden. Musik für mich immer als Transportmittel von Inhalt. Und je schöner das Transportmittel ist, desto stärker wirkt einfach der Inhalt.
Gehe ich voll mit. Und für mich persönlich, da mögen mir jetzt bestimmt andere Leute widersprechen, für mich ist die Orgel tatsächlich ein Instrument, wo für mich gar nichts zusammenpasst. Und das meine ich, also da würden wahrscheinlich andere Leute jetzt mich deswegen hier draufhauen. Hau den Lukas. Aber tatsächlich, die Orgel ist für mich eines der unharmonischsten Instrumente, die man irgendwie hören kann. Mhm. Es ist laut. Also es ist einfach irgendwie laut. Es ist hallig, allein schon wegen der Kirche. Mhm. Aber es ist einfach laut. Es ist keine Ahnung. Es ist so, es sind Pfeiftöne. Es ist ja eine Orgelpfeife. So. Und also es ist irgendwie immer laut. So, und es ist nie, und das ist das ja, was für mich irgendwie dann auch Glaube ausmacht, still.
Ja.
Oder meditativ. Oder so, man kann ja so mit so elektronische Pads legen, ne, am E-Piano, ne? Mhm. So was bräuchte ich. Was ruhiges, was gedämpft ist und nicht Gut, man kann, jetzt würden Leute, Orgelkenner sagen, ja, aber man kann ja auch die Orgel ein bisschen dämpfen. Ja, das stimmt. Man kann
die auch ganz leise spielen.
Ja, man kann auch ganz leise spielen, das stimmt schon alles, aber tendenziell ist es eher so, der Organist will zeigen, was er kann, was ich auch gut verstehen kann. Das in der Regel haut er da halt einfach irgendwie in die Tasten und das klingt dann immer alles ganz laut und brachial und Halleluja. Aber mir fehlt dann tatsächlich einfach dieses Gegenstück von ganz, ganz ruhig.
Und du hast es in dem Nebensatz was angesprochen. Mhm. Das vermute ich auch. Und das, was ich jetzt sage, ist keine persönliche Anfeindung, sondern es ist einfach nur eine Frage. Du hast gerade gesagt, der Organist will sich zeigen, will sich beweisen. Und ich vermute, dass diese Debatte, diese Popular- und klassische Musikdebatte, da geht es überhaupt nicht um Stilistik. Da geht es überhaupt nicht darum, welche Instrumente da laufen. Da geht es eher darum, was zu zeigen, was man kann. Und ganz oft höre ich auch das Argument der Komplexität. Ja, und die populäre Musik, die ist doch so einfach. Ich denke so, das ist doch überhaupt kein... Also erstens, dieses Argument hält theologisch Nullstand. Mhm. So. Zweitens, so, was ist denn das Problem an Vereinfachung? Natürlich gibt es irgendeine Vereinfachung, die so banal wird, dass du irgendwann sagst, okay, das ist nicht unser Anspruch. Wenn wir sagen, okay... Wir haben einfach nur 4 Akkorde, es gibt da schon ein bisschen mehr, wir wollen unser Bestes irgendwie auch zeigen. Das verstehe ich, diese Debatte. Aber jetzt das als so großes Argument zu machen und populäre Musik, Jazzmusik, ne? Diese kann auch sehr, sehr komplex sein. Also dieses Argument anzuführen, finde ich ganz schwierig. Und ich glaube, das kommt so aus dem Selbstverständnis eines, nicht jedes, aber vieler Kirchenmusiker, die halt Orgel gelernt haben, zu sagen, okay, das habe ich gelernt, so, das kann ich, das ist meine Identität, aber gar nicht gefragt wird, zu was dient es denn? Mm. Also, wenn es einem zur eigenen Erbauung dient und zu sagen, guck mal, was ich für ein geiler Hecht bin, okay, aber das verstehe ich dann zumindest im Gemeindekontext irgendwie nicht so als wirklich sinnstiftend.
Aber das würde ja voraussetzen, dass es noch massenhaft Kirchenmusiker gibt, die Orgel spielen und die sich dafür einsetzen, auch bloß nicht ihr Portfolio zu erweitern oder einzugrenzen. Aber gibt es die? Also ich habe nicht den Eindruck, dass es massenhaft Organisten gibt.
Das ist halt immer die Frage, wo du unterwegs bist, ne? Und ich glaube, das ist halt auch ein Problem, was
das kann
in
sein,
anderen Teilen Deutschlands gar nicht mehr da ist, weil die Struktur sich da auch schon geändert hat. Aber es gibt halt Teile, sondern ich wohne da in einem, wo das tatsächlich noch herausfordernd ist. Und das hat, finde ich, und da würde ich zum zweiten Teil sozusagen dieses Titels kommen, missionarische Chance. Das ist so ein bisschen die Frage auch, was erreiche ich denn sozusagen? Wozu tue ich denn diese Musik? Ne? Hm. Also dieser Begriff Mission ist ja leider auch durch auch viele negative Erfahrungen, die dadurch passiert sind, dass irgendwelche anderen Leuten gesagt haben, wie das Leben funktioniert, auch negativ belastet. Aber Mission heißt ja erstmal so, okay, du hast eine coole Nachricht und im christlichen Kontext die gute Nachricht und die schickst du halt raus, die erzählst du anderen.
Ne? Ja, ich finde Evangelisation eigentlich da ein bisschen schöner.
Ah, okay. Du erzählst vom Evangelium, von der guten Nachricht von Jesus.
Ich erzähle vom Evangelium.
Mhm. Und ich fand cool, ich würde tatsächlich differenzieren zwischen erreichen und begegnen. Ich finde so, erreichen ist immer so, ganz oft wurde darüber gesprochen in den letzten Jahren auch in der Kirche, wie erreichen wir Leute? Und erreichen bedeutet für mich immer so, ich weiß es, was richtig ist. Und das muss ich möglichst vielen Leuten sagen. Oder im wirtschaftlichen Kontext, zum Beispiel mit meiner Musik. Mein Song ist der geilste Song, ich muss so viel wie möglich Leute erreichen. Und ich wär eher so im christlichen Kontext dabei zu sagen, wie begegne ich denn Menschen? Weil das heißt auch, dass ich auf einer Augenhöhe, ne, dass wir uns im Podcast auch begegnen und ich jetzt vor der Aufnahme noch nicht weiß, was am Ende rauskommt und was richtig ist. So, dass ich mich auf das Gegenüber einlasse. Und das würde ich mir viel mehr wünschen. Und das sehe ich eher als Herausforderung. Und ich finde, mit so einer Haltung, die dahinter steht, Kirchenmusik oder was damit so kommt, diese Komplexität oder was auch immer, diese Tradition, das ist geil, das ist das Richtige, dann begegnen wir Menschen nicht mehr auf Augenhöhe. Und in einer Popularmusik kann es auch stattfinden, ne? Ich kann nicht sagen. Passiert auch genauso, ne? So ein Workshop-Kontext, ne? Genauso. Aber trotzdem diese Chance da zu sehen, wow, das ist etwas, was uns alle verbindet und wir begegnen uns quasi durch die Musik, in dieser Musik. Das fände ich schön. Was denkst du zu dem Gedanken?
Ja, total. Also ich finde ja auch, du hast auch vorhin angesprochen, dass es so ein bisschen diese Einfachheit in der Popmusik vielleicht auch manchmal ist. Muss es nicht zwangsläufig sein, nee, aber ja, tendenziell sind es halt 4 Akkorde und dann kann man irgendwie cooles Arrangement bauen, das stimmt schon. Nee. Aber tatsächlich ist es für mich auch, es tut auch, glaube ich, ganz gut, wenn das Evangelium, die Einfachheit des Evangeliums eben nicht in quirligen, komischen Noten gesungen wirkt, die ich selber gar nicht lesen kann und gar nicht weiß, was ich jetzt zu singen habe.
In eigenen Tonarten,
einfach,
naja.
Sondern einfach wie in einem Hymnus wiederholt wird und ich kann einfach intuitiv einsteigen. Ja. Wie es zum Beispiel ja bei Thésée der Fall ist. Thésée ist ja, glaube ich, nur Gesang. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Instrumentalbegleitung ist. Ich glaube nicht mal. Das ist, glaube ich, nur gesungen. Und da wird man ja immer nur immer nur das Gleiche wird gesungen. Und du steigst einfach ein. Irgendwann wird es auch langweilig. Aber es hat ja auch irgendwas Meditatives.
Ja.
Aber ich finde, dem eben gegenüber steht diese Orgelmusik mit diesen ganz vielen Noten. Und ich weiß wirklich nie, wenn ich Notenblatt in der Hand habe, weiß ich nie, ich weiß nur intuitiv, ich muss jetzt hochsingen und ich weiß, also jetzt muss ich tief singen. Mhm. Wenn ich das Lied nicht kenne, bin ich raus. Und ganz ehrlich, jedes Mal, es kommt nicht häufig vor, aber wenn ich irgendwie mal in einer Kirche bin, in einer Landeskirche, dann sobald ein Lied kommt, das ich nicht kenne, bin ich raus, da kann ich nicht mitsingen. Und dann spielt nur noch der Organist für sich alleine und der Pfarrer sitzt vielleicht da und murmelt das Lied vor sich her. Ja. Also, und das war's. Das war's.
Und es wird dir ja mega schwer fallen, mit einzusteigen, wenn du das, also wenn es komplex ist und du gar nicht die Rhythmik verstehst und
richtig
nicht kennst. Und das ist ja bei populären Liedgut.
Es ist einfacher. Es ist einfacher. Ne? Und das finde ich aber auch so schön. Also, weil wir können das Evangelium komplex denken, wir können das Evangelium aber auch einfach denken. Es geht beides, es geht alles. Du kannst Christologie betreiben bis ins St. Nimmerleinstag, dass dein Kopf raucht, das kenne ich sehr gut, oder du kannst es auch einfach runterbrechen und ganz klein halten. Und ich denke, es ist durchaus auch okay und voll okay, wenn man das Evangelium einfach hält, aber nicht plump.
Ja, und vor allem sich nicht, das ist, glaube ich, ja, was passiert ist, sich nicht nur auf unseren Kopf zurückzieht und zu sagen, okay, wir denken einfach nur. Ich so, evangelisch-lutherisch bin ich groß geworden. So, Gottesdienst war oft so, es gibt eine Predigt und das Drumherum ist erstmal ein bisschen egal. So, ne? Und du gehst dahin, dann hörst du die Verkündigung, dann, die geht irgendwie lang, meistens lang. So, danach findet auch nicht mehr so richtig was statt, dann sagt man sich noch Tschüss, jeder geht zurück nach Hause und die Klöße stehen auf dem Tisch, so zum Sonntag. Und es ist für mich so reduziert, also das Leben ist dann quasi so zusammengeschnitten auf dieses eine, der Pfarrer erzählt irgendwas und alle gehen mit einer Erkenntnis nach Hause. Das ist quasi so wenig vom Leben, dass ich mir denke, nee, also das ist für mich kein gutes Bild von Kirche. Da fehlt irgendwie Gemeinschaft. Klar, es sind halt irgendwie alle in einem Raum, aber nimmt man sich wirklich gegenseitig wahr? Begegnet man sich wirklich so? So, also sollten wir nicht eher so Kirche so organisieren, dass wir uns wirklich begegnen können? Dass wir auch gemeinsam essen? Dass wir über, von mir aus auch Sachen nachdenken und nicht nur einer irgendwie von vorn was erzählt? Dass wir musikalisch halt das anders erleben? Dass wir wirklich wirkliche Emotionen teilen? Und das habe ich in der FEG, wo ich jetzt bin, ganz anders erlebt. Da ist mehr Ganzheitlichkeit.
Okay.
Da gibt es Emotionen. Das gibt es nicht bestimmt.
Gibt es Emotionen? Seltenheit.
Nein. Ja, du.
Ja, in manchen Kirchen ja, manchen Kirchen. Ja.
Manchmal nicht, ne? So, da,
manchmal ist es zu viel, manchmal ist es zu wenig. Ja.
Richtig, richtig. Das kann natürlich auch wieder, und das ist mit vielen so, ne? Das braucht eine gute Mitte. Und man kann nicht jedes Mal irgendwie Emotionen auch erzwingen, das findet auch manchmal statt, so gar nicht. Aber da, wo ich es halt erlebt habe, fand ich so, oh, das wird so beschnitten auf so dieses Kopfding und wir schmeißen alle unsere Erkenntnisse hin und her und wir begegnen uns gar nicht als ganze Menschen. Und da kann Popularmusik einen Riesenteil dazu beitragen, dass wir auch mal Emotionen teilen können.
Also ich glaube, ich um das, also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Moderator wäre, dann wenn ich Moderator bin und du hast hier Gesprächspartner, würde ich dir jetzt hinwerfen, das Argument, naja gut, Samuel, das klingt ja alles interessant, aber jetzt bist du ja Popmusiker.
Ja.
Das heißt, du hast natürlich auch irgendwie ein Selbstinteresse daran, dass das vorangetrieben wird.
Ja.
Das könnte man jetzt ja, genauso wie man dem Kirchenmusiker vorsetzt, dem Organisten sagen, ja, du hast ein Interesse, dass dein Job erhalten bleibt, dass du das schön machen kannst. So könnte man jetzt dir sagen, natürlich hast du als junger Popmusiker auch ein Interesse und guckst da auch nochmal anders drauf, dass das vorangetrieben wird. Ne?
Ja, aber ich bin jetzt nicht Albert Frey. ne, der so im komplett christlichen Kontext stattfindet. Ich gehe ja auch darüber hinaus. Ne? Ja. Das ist ja jetzt nicht, dass ich da jetzt da auch arbeiten würde. Also ne, die Kirche ist ja nicht mein Arbeitgeber, ich bin ja selbstständig so. Und dass ich jetzt sagen würde, ich möchte aber gerne jetzt mehr Plattform in der Kirche haben. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir eher um das Warum. So, ne? Also auch was mein Warum ist, natürlich, so diese Leute emotional, existenziell zu berühren. Und ich finde, wie du es ja gesagt hast, für dich, du hast gesagt, Ogel, da passt für mich vieles nicht mehr zusammen. Und ich glaube, vieles muss man auch quasi traditionell erlernen. Also Orgel passt für mich super, weil ich so groß geworden bin. Ne? Wenn ich Orgel höre, dann kommt meine komplette Kindheit hoch und dann ist so, dann ist bin ich zu Hause.
Ich glaube, so geht es ja auch vielen. Deswegen wird die auch noch eben lange erhalten bleiben, weil ich sag mal, die Boomer-Generation, die wird jetzt ja erst richtig alt.
So. Ja, aber ist das Aufgabe, das ist halt die Frage, ne? Ist das Aufgabe unserer Kirchgemeinden und der Gottesdienste zu sagen, wir machen hier so eine interne Vereinspflege? Und wir spielen halt, ja, ich bin ein bisschen kritisch jetzt, machen so eine interne Vereinspflege und wir spielen halt nur das, was die 60 plus hören wollen.
Tja.
Oder die, die halt da groß geworden sind. Oder wir machen das auch, ne, damit das für die auch cool ist. Oder wir machen irgendwie ein Special irgendwas. Aber trotzdem haben wir eine große, große Offenheit und sehen die Welt um uns herum und sehen, was da passiert. Und natürlich ist es wichtig, dann zu gucken, ich würde jetzt auch ungern irgendwie Helene Fischer in der Kirche inhaltlich hören oder sagen wir mal Malle-Schlager, weil wir uns dann auch inhaltlich irgendwie abgrenzen und sagen, nee, das finden wir jetzt nicht gut, aus Gründen. Ja. Das finde ich voll, ne, das ist ja klar, finde ich.
Ja.
Aber trotzdem zu gucken, was passiert denn popularmusikalisch. Und es gibt ja auch viele Künstler, die Christen sind und Musiker sind und zumindest irgendwie über große Fragen im Leben nachdenken. Und dann auch mal zu gucken, okay, das ist auch ein interessantes Lied, gut. Mhm. Ne? Können wir das auch mit reinnehmen? Mhm. Oder finden wir auch Leute, die explizit christliche Sachen machen, halt in einem neuen Gewand?
Also ich glaube, es wird zunehmend kommen, auf jeden Fall, weil ich die Offenheit spüre und wahrnehme. Bei immer mehr Kirchengemeinden, ja, es wird wahrscheinlich auch immer regionsabhängig sein. Die Orgel wird nie ganz verschwinden, aber es wird schon eine neue Offenheit geben. Das glaube ich schon, dass das geben wird. Ja.
Und ich denke halt so in dem Gesamtkontext, wir sprechen seit Jahrzehnten davon, dass die Kirchen quasi ihre Mitgliederzahlen verlieren. Das liegt vielleicht auch daran, dass sich Kirche ein Stück weit da rausgedacht hat und dass die Kultur, die Kirchenkultur einfach nicht mehr die Main-Kultur ist, die sie mal war. Ne, vor 100 Jahren, 200 Jahren, da bist du einfach hingegangen, weil das war so. Ne? Mhm. So, da gab es sonntags einfach gar nicht so die andere Option. Ne, und ich glaube jetzt auch so, wo generell in unserer Generation oder Gesellschaft so grundsätzliche Institutionen alle angefragt werden. Das merken wir gerade, ne? Staat, Kirche, Ämter, was auch immer, Polizei. Es wird so vieles grundsätzlich hinterfragt, dass das nicht mehr funktioniert, diese Tradition, einfach, dass man es macht. Da findet ein krasser Traditionsbruch statt. Und dort, glaube ich, ist es jetzt wichtig, irgendwie neue Antworten dazu finden. Und da, finde ich, kann Popularmusik einfach eine große Chance sein.
Ja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen der Markt in Deutschland, also jetzt mal rein, ja, mal Markt im musikalischen Sinne finde ich mal schwierig im christlichen Kontext, aber das kirchliche Genre in Deutschland moderner Kirchenmusik ist noch sehr unterbesetzt. Da gibt es eine Handvoll Leute, die könntest du jetzt alle an einer Hand abzählen. Hast du deine 10 Leute irgendwie und sagst du, ja, die bringen Musik raus und so und die da so und da wird das Süppchen gekocht und so. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt populär wäre, dass es hunderte von Musikern gäbe, die Musik rausbringen. Aber mein Eindruck ist auch, das wird sich auch verändern. Ich glaube, dass gerade die Jugendlichen, die jetzt so einfach Musik machen können, und manchmal sieht man das sogar auf Instagram, dass tatsächlich irgendwelche jungen Leute Suno-Sounds irgendwie machen und dann singen die einfach ein Jesus-Lied drauf und das klingt natürlich hin und vorne ganz komisch, weil es einfach nicht ordentlich abgemischt ist und so. Aber die können das dann machen. So. Also insofern, ich glaube, da wird es auch eine neue irgendwie neue Sachen geben, auf jeden Fall. Ja.
Ich bin gespannt. Es war schön, mit dir darüber mal zu sprechen.
Ja, auch mal ein ganz sachliches Thema ist auch mal schön, nicht immer was Emotionales hier. Also ich bin auch mal sehr offen dafür. Gerade für mich bin irgendwie auch wieder so, ich brauche mal ein bisschen mehr Ruhe in meinem Leben. oder was heißt mehr Ruhe, ja, ein bisschen mehr durchatmen, ein bisschen mehr Pause machen, ist auch wichtig. Yes. Da bin ich ja immer der Typ für. Auch. So ist das.
Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und sehen und hören uns in 2 Wochen wieder.
So machen wir das. Liebe Grüße, bis dahin.
Tschüss.
Tschüssi. Keiner wirklich kann.
Wenn du bis hierhin gehört hast, danken wir dir sehr für dein Interesse an unserem Podcast. Bitte abonnier ihn für weitere Folgen und gib uns auch gerne eine Bewertung. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann hilft uns das natürlich sehr. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.